Ja, vielen Dank, Herr Lauterbach, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen oder für mich nehmen. Wie darf ich Sie denn ansprechen? Was ist Ihnen lieber, Herr Minister oder Herr Professor Dr. Lauterbach?
Einfach Herr Lauterbach, guten Tag von mir.
Sie haben jetzt gerade Tischtennis gespielt. Wir waren ja im Sportraum des Bundesgesundheitsministeriums. Wie lange spielen Sie schon Tischtennis?
Ich habe in der Jugend gespielt, da habe ich auch im Verein gespielt. Dann habe ich sehr, sehr lange nicht gespielt. Und jetzt spiele ich wieder seit ungefähr 10 Jahren mit auch System und Ehrgeiz. Aber das Problem aus der Jugend ist nicht weggegangen. Großer Ehrgeiz, großes Interesse, Talent. Es könnte eine Spur besser sein.
Aber ich glaube, Sie spielen ganz gut, oder?
Ja, ich spiele nicht schlecht, aber ich versuche noch besser zu werden. Ich trainiere mit Nico Popa, das ist der deutsche Meister in meiner Altersklasse. Somit am Trainer und am Ehrgeiz mangelt es nicht. Aber wie gesagt, also es fehlt noch so ein bisschen Perfektion. Ich arbeite daran.
Ist Tischtennis, ist das die einzige Sportart, die Sie betreiben?
Im Moment ja. In der Jugend habe ich auch parallel Fußball gespielt. Da war ich mindestens so ehrgeizig wie im Tischtennis. Ich habe oft gescherzt, wenn es also um Ehrgeiz und Interesse gegangen wäre, wäre ich definitiv in beiden Bereichen Profi geworden, aber es hat nicht gereicht.
Aber Sie sind Fußballfan, oder? Also ich habe gesehen, Sie waren ja bei einigen Spielen jetzt auch während der Europameisterschaft im Stadion.
In der Tat, ich bin Fußballfan, begeistere mich für das Spiel. Ich finde, Fußball ist so viel besser und schneller geworden, einfach so unglaublich viel besser als der Standfußball der 70er und 80er Jahre, dass ich das Spiel faszinierend finde. Mein Wahlkreis ist ja Leverkusen, daher bin ich schon Leverkusen-Fan gewesen, lange bevor sie deutscher Meister wurden. Aber jetzt schaue ich mir bis auf das Spiel gegen Schottland, habe ich alle Spiele gesehen und werde auch morgen beim Halbfinale Spanien-Frankreich und auch beim Endspiel dabei sein. Ich lasse so gut wie nichts aus, wie es die Zeit erlaubt.
Das ist natürlich großartig. Also wenn man diese Spiele, man hätte sich natürlich eine andere Besetzung gewünscht, ne? Also
ja, ich bin auch der Meinung, dass das Tor unglücklich gefallen ist ganz zum Schluss und dass der Elfmeter vorher hätte gegeben werden müssen. Der Schuss von Musiala auf die Hand war aus meiner Sicht also ein Elfmeter. Aber wie gesagt, ich bin kein Schiedsrichter-Experte, sollte mich da zurückhalten. Ich habe es als sehr unfair empfunden im Stadion. Und neben mir stand ja der Kanzler mit seiner Frau. Die haben es auch, glaube ich, so empfunden wie ich. Da hätte man einen Elfmeter geben sollen.
Aber gehen Sie dann so richtig aus sich raus im Stadion? Also Sie schreien dann und Sie brüllen und Sie leiden?
Ja, das muss sein. Das ist gar keine Frage. Da kann ich mich für geringere Anlässe tatsächlich sehr stark echauffieren. Und auch die Begeisterung sieht man mir dann an. Das ist ganz klar. Wenn man beim Fußball dabei ist, dann darf man seine Gefühle auch zeigen.
Und wenn Sie Leverkusen-Fans sind, war ja dieses Jahr wunderbar, sind ja deutscher Meister geworden. Das heißt, Sie gehen dann noch mit Trikot und Fanschal und Bratwurst und Bier?
Ja, das nicht. Ich gehe zum Spiel, schaue mir das genau an und bin auch begeistert. Ich kenne auch die Fans ganz gut, aber ich trete nicht im Trikot auf und habe auch keinen Fanschal. Das finde ich dann ein bisschen aufgesetzt. Also ich erscheine in der üblichen Ministermontur, wenn man so will, allenfalls mal in der Jeanshose, aber bin trotzdem ein Vollfan.
Leidenschaft, das ist ja das Allerwichtigste. Genau. Ja. Sie wirken ja jetzt, voller Respekt gesagt jetzt, Sie wirken ja sehr vergeistigt, also weniger jetzt so der sportliche Typ. Ich weiß nicht, wie war das in der Schule?
In der Schule war ich auch ein Mich-Typ. Ich habe also, wie gesagt, sehr viel Sport gemacht, also war auch damals begeisterter Fußballer und also auch Fan vom 1. FC Köln damals noch. Damit bin ich mit meinem Vater zum 1. FC Köln zu den Bundesligaspielen gefahren. Ich war eigentlich immer ein Mich-Typ. Also hatte eine etwas nerdhafte Komponente auch schon in der Schule. Aber das war nicht alles.
Hatten Sie viele Freunde?
Ich glaube ja. Also ich hatte viele Freunde, insbesondere in der Ortschaft, aus der ich ursprünglich komme. Mit einigen Freunden bin ich auch jetzt noch im Kontakt. Also zum Beispiel Thomas Werner, ein sehr guter Tischtennisspieler, mit dem ich damals im Verein gespielt habe. Wir sehen uns in letzter Zeit zu wenig, aber ich bin mit einigen von damals noch im Kontakt.
Waren Sie mal Schulsprecher?
Nein, so etwas hat mich nie interessiert damals. Also nein.
Sie waren ja ein sehr guter Schüler, ich glaube, man kann sagen, ein herausragend guter Schüler. Und Sie haben aber damals ja von den Lehrern die Empfehlung bekommen für die Hauptschule.
Ja, ob ich die Empfehlung bekommen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir hatten zu wenige Plätze für das Gymnasium. Wir Dorfkinder waren in enger Konkurrenz damals mit den Kindern, deren Eltern in der Kernforschungsanlage Jülich, das ist ganz in der Nähe, da habe ich später sogar promoviert, also gearbeitet haben. Und daher die paar Plätze, die es auf dem Gymnasium gab, die gingen auffälligerweise immer an die Kinder von der Kernforschungsanlage oder andere Akademikerkinder. Wir, die Dorfkinder, die zum Teil sehr stark in der Grundschule waren, haben keine Empfehlung bekommen für das Gymnasium. Und ich bin allerdings nach kurzer Zeit dann hinterhergeschickt worden, weil die also Lehrer gesehen haben, dass es also eine Unterforderung war. Aber es war eine Ungerechtigkeit, die ich als Kind schon empfunden habe. Ich hätte mir nie gedacht, muss ich offen sagen, dass das Jahrzehnte später nicht nur nicht besser, sondern sogar noch schlimmer geworden ist. Das ist ja auch jetzt so, die Herkunft der Kinder bestimmt über ihre Bildungschancen. Das ist total ungerecht. Und darunter hat meine Schwester gelitten. Sie hat nicht studieren können. Aber also ihre Kinder wiederum haben dann also studiert und sind auch sehr erfolgreich. Lange Rede, kurzer Sinn, man muss heute noch dafür kämpfen, dass Kinder aus einer Arbeiterfamilie, wenn sie begabt sind, das Gymnasium besuchen können oder gar studieren oder promovieren. Es ist so, bei Akademikerkindern ist es so, dass 10 von 100 Akademikerkindern nachher promovieren. Bei Arbeiterkindern ist es nur eines. Also die Wahrscheinlichkeit ist 10-mal so hoch bei Akademikerkindern. Aber Akademikerkinder sind nicht intelligenter als Arbeiterkinder. Die Intelligenz verteilt sich nicht so, wie der Laie sich das denken würde. Somit unser Schulsystem ist komplett ungerecht.
Haben Sie das damals schon als Diskriminierung empfunden, als Kind? Ganz weil Sie haben ja klar mitgekriegt, dass Sie besser sind als viele andere, die
natürlich
aufs Gymnasium...
Natürlich, wenn der Schulkamerad zum Gymnasium geht, ist aber notenmäßig schlechter als man selbst. Das kapiert jedes Kind.
Aber hat Sie das in irgendeiner Form geprägt, dieses Erlebnis damals? Oder auch motiviert vielleicht, jetzt gerade noch besser zu sein?
Ja, also ich war nicht der strebehafte Typ, zumindest nicht in der also Mittelstufe. Es war eher so, dass die Noten damals, also das klingt jetzt arrogant, aber die Noten kamen relativ automatisch. Also es ist trotzdem mir damals schon aufgefallen, dass es also ein Unrecht war. Ich war ja nicht der Einzige. Es gab auch noch ein paar andere Dorfkinder, die sehr gut waren, die einfach nicht weitergekommen sind, weil sie einfach keine Plätze auf dem Gymnasium bekamen. Damals gab es noch keine also Gesamtschulen oder Ähnliches, die das hätten kompensieren können. Somit war es schon ein ziemliches Unrecht. Das ist mir als junger Schüler schon aufgefallen.
Ihr Vater, weil Sie gerade sagen, Sie sind im Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Aachen. Ihr Vater hat in einer Molkerei gearbeitet. Ihre Mutter war die Hausfrau?
Hausfrau, genau, klassische Hausfrau. Und mein Vater hat dann später bei der Stadt Düren gearbeitet, war aber eigentlich Molkereifacharbeiter. Ja, es war eine klassische also Arbeitergegend. Das war ein katholisches Arbeiterdorf, wenn man so will. Niederzier und Oberzier, die beiden also angrenzenden Orte in also Oberzieher habe ich dann beim BC Oberzieher auch im Verein Fußball gespielt.
Und das war also, Sie sind nach Hause gekommen, die Mutter hatte was gekocht und ganz normales, klassisches Familienleben, aber sehr streng katholisch, oder?
Genau, streng katholisch und also Hausaufgaben sind in der Mittelstufe nie gemacht worden, da ging es sofort raus. Also da wurde nachmittags, wenn man gegessen hatte, ein Ball auf die Straße geworfen und schon war man unterwegs. Und ich hatte ja auch ein sehr dichtes Programm, muss man sagen. Wir trainierten 2-mal pro Woche für den BC Oberzieher im Fußball. Und ich trainierte dann auch noch 2-mal die Woche beim TTC Ellen Tischtennis. Somit waren schon 4 Abende und Nachmittage für das Training vorgesehen. Am Wochenende wurde gespielt. Also Sport hat eine Riesenrolle damals gespielt. Diese Doppelbelastung im Fußballverein zu spielen und Tischtennis zu spielen, war keine Kleinigkeit. Wie gesagt, es hat am Talent gefehlt. Sonst also wäre ich heute Multimillionär.
Mussten Sie oder waren Sie dann auch Messdiener, wenn Ihre Eltern so katholisch waren?
Nein, das habe ich nicht gemacht, nein.
Sie mussten nicht oder Sie wollten
nicht? Nein, so streng waren meine Eltern dann nicht, aber die Messdienerei hat mich nicht interessiert.
Und Sie haben eine Schwester erwähnt, haben Sie noch mehr Geschwister eigentlich?
Nein, ich habe eine Schwester, mit der ich mich auch blendend verstehe, aber wie gesagt, ihr war der Bildungsaufstieg leider verwehrt, weil also auch von Seiten der Eltern, muss man sagen, damals also bei Mädchen darauf nicht der große Wert gelegt wurde. Und in der Schule ist sie genauso, sagen wir mal, benachteiligt behandelt worden wie ich auch. Das ist eigentlich schade, weil sie ist sehr begabt und sie hätte definitiv, also hätte sie eine gute akademische Laufbahn auch machen können. Aber das ist damals einfach gar nicht mal diskutiert worden. Das war schwer genug für mich, dann also Medizinstudienplatz zu bekommen und so. Das hat alles gut geklappt, aber für meine Schwester kam das gar nicht in Frage. Darüber wurde gar nicht diskutiert. Es war eigentlich ganz selbstverständlich in diesem Arbeitermilieu damals, dass meine Schwester eine Ausbildung macht, der Junge studiert.
Und dann irgendwann heiratet Kinder, das war so der vorgezeichnete Weg.
Genau, das war der vorgezeichnete Weg, alles hoch ungerecht. Und das hat meine Schwester dann aber selbst also anders gemacht. Ihre Kinder haben dann Physik und Psychologie studiert, sodass das dann in dieser Generation auch aufgehoben wurde, dass die Arbeiterkinder dann da auch studiert haben. Aber wie gesagt, dieses Unrecht, dass es sehr, sehr viele begabte Arbeiterkinder gibt, die nicht gefördert worden sind und die auch heute nicht gefördert werden, das empfinde ich als ein großes Unrecht.
Ist es ja auch, auf jeden Fall. Ihre Schwester, ist die älter oder jünger als Sie?
Ein Jahr jünger.
Ja. Haben Sie Taschengeld bekommen von Ihren Eltern?
Ganz minimal. Es war so knapp. Zum Glück war auf dem Dorf alles relativ billig. Die Eiskugel kostete damals 10 Pfennig. Und also, aber das Taschengeld war also fast symbolisch gering. Also sind wirklich in relativer Armut groß geworden, weil mein Vater war Alleinverdiener und wir waren zu viert. Und daher, also war mit dem Taschengeld, waren keine großen Sprünge zu machen. Als ich dann in die Oberstufe kam, habe ich nebenher gearbeitet. Zuerst habe ich in einer Werkstatt gearbeitet und habe also Autos gewaschen, später auch ein bisschen also versucht zu reparieren. Also habe an der Tankstelle gearbeitet, also die klassische Schufterei. Aber dann, also da ging viel Freizeit verloren. Zum einen eben Tischtennis und Fußball, der Vereinssport, dann eben diese Rackerei in der Werkstatt oder an der Tankstelle, keine Kleinigkeit. Aber sonst hätte das Taschengeld einfach nicht ausgereicht.
Und als Junge hat man ja immer irgendwelche Träume, was man mal werden will. Was wollten Sie denn werden?
Ich wollte eigentlich zuerst also Physiker oder Mathematiker werden, weil mich das also in der Schule sehr begeistert hat. In diesen Fächern war ich auch nicht schlecht. Aber ich bin dann zunehmend so in der also Mittelstufe, Oberstufe auch ein paar Mal mit dem Medizinsystem in Kontakt gekommen, hatte einmal eine ganz schreckliche Sache, da war ich 13, als ich fast gedacht habe, ich hätte mein Bein verloren. Es gab eine Fehldiagnose, eine gutartige Knochenzyste war fälschlicherweise als Knochenkrebs diagnostiziert worden. Da habe ich also viel Angst gehabt, also bis ich das also aufgeklärt hatte. Aber also ich bin mehr und mehr, als ich dann in der Oberstufe war, dazu übergegangen, die Idee, Mathe oder Physik zu studieren, aufzugeben und habe mich für Medizin entschieden, weil ich dachte, dort könnte ich also nützlicher sein. So ist mir das damals also vorgekommen. In jungen Jahren war ich auch durch die katholische Prägung, die ich genossen habe, war ich sehr idealistisch. Das kann sich der Leser wahrscheinlich heute gar nicht vorstellen, aber es war tatsächlich so. Und daher habe ich tatsächlich damals aus idealistisch-altruistischen Gründen habe ich überlegt, ich mache Medizin.
Und waren Sie in Ihrer Familie der Erste, der studiert?
Ich war der Erste, der studiert hat. Und die Kinder meiner Schwester und die eigenen Kinder sind jetzt die zweite Generation. Aber ich war wirklich der Erste.
Und wie fanden Ihre Eltern das? Hätten die lieber gehabt, dass Sie eine Ausbildung machen? Oder war das für Sie, waren Sie stolz?
Waren an für sich da gar nicht so sehr also, eingebunden, muss ich sagen. Also für meinen, es ist so, leider ist es ja oft so, dass also Arbeiter den Wert eines Studiums nicht wirklich also schätzen können. Für meinen Vater wäre es zum Beispiel vollkommen in Ordnung gewesen, wenn ich zum Beispiel Polizist geworden wäre. Das hat er immer für einen sehr ehrbaren Beruf gehalten. Oder wenn ich Berufssoldat geworden wäre, der Mann meiner Schwester ist Berufssoldat. Also das waren so typische Berufe, die damals also üblich gewesen wären in dem Umfeld, aus dem ich kam. Als ich von Mathematik und Physik gesprochen habe, wussten meine Eltern zunächst einmal gar nicht, was man damit überhaupt machen könnte. Und Medizin war dann schon handfester, das wurde dann schon eher begrüßt. Also mein Vater war froh, dass ich Medizin studierte, wenigstens keine Mathematik.
Ja, weil es was Greifbareres ist.
Man weiß zumindest. Was darunter vorstellen, ja, genau. Da, aber also Mathematikstudium oder Physikstudium hätte er für reine also Verschwendung gehalten.
Und Ihr Studium, das, Sie haben wahrscheinlich dann keine Unterstützung von zu Hause bekommen, sondern haben das Studium sich selbst finanziert, oder?
Ja, ich hatte Glück, ich war kein schlechter Student und habe dann ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen. Da gab es so eine Begabtenförderung der Adenauer-Stiftung, die hat mich unterstützt. Die haben das übrigens nie, also offen gesagt, aber wahrscheinlich haben die später bedauert, dass sie ausgerechnet jemanden unterstützt haben, der jetzt für die SPD im Bundestag ist. Ich weiß es nicht. Aber es war eine gute Zeit. Also die Stipendiaten der Adenauer-Stiftung, also zu einigen bin ich jetzt noch also im Kontakt, zum Beispiel Monika Grütters als Juristin war damals Stipendiatin. Norbert Röttgen war ein Stipendiat auch in der Juristerei. Gab wenige in der Medizin oder in den Naturwissenschaften. Und also zu einigen bin ich noch im Kontakt.
Das verbindet natürlich auch.
Verbindet ein bisschen, ja, ganz genau so ist es. Wir haben damals gemeinsam also auch viel über Politik nachgedacht und gesprochen. Von daher sind das verbindende Momente gewesen. Aber so erledigte sich im Prinzip die Finanznot, diese also für mich die gesamte Jugend und Kindheit prägende Finanznot. Ich war ja immer in finanzieller Not, one way or another. Aber das hat sich dann gelöst. Dazu kam, ich habe sehr viel Spaß gehabt Spaß ist falsch ausgedrückt, aber ich habe mit Freude auf der Intensivstation auf anderen Stationen in einem Krankenhaus gearbeitet in der Nähe Jülich. Während des Studiums habe ich also Nachtwachen gemacht oder nachts auf der Station A51, das war die also chirurgische Intensivstation, habe ich auch so gerne mitgearbeitet. Und das hat auch wiederum gut Geld eingebracht, somit in der Kombination, also Stipendium und dann die Nachtdienste, also im Krankenhaus, kam einiges zusammen, konnte ich mir ein Auto leisten. Also ich war finanziell plötzlich arriviert und also, das hat gut getan.
Sie haben ja in Deutschland studiert und promoviert, Sie haben in Amerika studiert, waren lange in Amerika. Das ist ja auch eine prägende Zeit, Amerika.
Ja, genau. Ich habe dann in der Kernforschungsanlage Jülich promoviert, also ausgerechnet in der Einrichtung, mit der ich also in der Grundschule schon mal Schwierigkeiten gehabt hatte. Und interessanterweise also hat dort jetzt mein Neffe also seine Masterarbeit in Physik gemacht, somit also die Kernforschungsanlage oder das Forschungszentrum, wie es heute heißt, hat immer eine große Rolle gespielt. Aber als ich dort gearbeitet habe, kam der Gedanke auf, dass ich eine Zeit lang in Amerika also arbeiten sollte, weil man dort damals in diesem Bereich, wo ich also promovierte, schon weiter war als bei uns. Und so bin ich zuerst in Tucson, Arizona gewesen für ein halbes Jahr und dann habe ich später ein Jahr lang gearbeitet im letzten Jahr des Medizinstudiums in San Antonio, Texas. Dort wollte ich eigentlich dann also Herzchirurg machen, hatte auch schon geplant, eigentlich in Texas zu bleiben, bin aber dann also aus der Überzeugung, dass man in der Vorbeugemedizin mehr erreichen konnte für die Menschen als also in der Arbeit als Chirurg, zumindest galt das für mich, obwohl ich das sehr gerne gemacht hätte, bin ich dann von der Universität in Texas, bin ich also nach Boston an die Harvard-Universität gewechselt.
Das ist natürlich das Größte, was man erreichen kann, Harvard.
Das war damals für mich sehr spannend. Ich hatte mich in Johns Hopkins beworben und an der Harvard-Uni und bin an beiden Stellen genommen worden. Ich war damals kein schlechter Student, um es mal so auszudrücken. Aber Harvard war die richtige Entscheidung, weil tatsächlich kommt man in Harvard also mit vielen Leuten zusammen, die einen wiederum sehr stark prägen, von denen man unfassbar viel lernen kann. Habe die Jahre dort sehr genossen und bin mit der Uni immer verbunden geblieben. Ich bin jetzt noch immer also Gastprofessor an der Harvard School of Public Health. Das ist auch das, also was ich noch mache. Also ich bin ja beurlaubt an der Uni Köln.
Genau.
Dort unterrichte ich auch nicht mehr, aber den Unterricht an der Harvard School of Public Health, den habe ich über die Jahrzehnte weitergemacht und habe weiterhin dort gute Kontakte, weil die Uni ist einfach mehr als nur eine Uni. Sie ist gleichzeitig, wenn man so will, eine Begegnungsstätte von Menschen, wo man unfassbar gute Ideen bekommt und wo es auch eine akademische Freundschaft gibt, die ich oft in Deutschland vermisse.
Hat Amerika Sie geprägt, also die Jahre, die Sie dort gelebt haben?
Sehr stark. Zunächst einmal, ich war ja in der Zeit, wo ich Medizinstudent war, Adenauer-Stipendiat und auch eine Zeit lang Mitglied der CDU. Und als ich in Amerika dann die großen Unterschiede zwischen Reich und Arm gesehen habe, ist mir eigentlich klar geworden, dass wir in Deutschland also eigentlich auch zu wenig machen, um Chancengleichheit zu erreichen. Und es fiel mir dann auf, dass zum Teil die Chancengleichheit in den Vereinigten Staaten besser war als bei uns. Aber gab es riesiges Unrecht zum einen, also in der Gesundheitsversorgung, das war ganz schrecklich. Gleichzeitig war es aber so, dass die Amerikaner wiederum begabte Arbeiterkinder sehr gezielt gefördert haben. Die kamen zum Beispiel dann auch mit an die Harvard-Uni. Da spielt die Herkunft überhaupt keine Rolle. Wenn sie gute Noten haben und sind bei diesen Tests, die dort gemacht werden, sehr gut, werden sie genommen. Da fragt keiner nach ihrer Herkunft. Das fand ich sehr überzeugend. Ich habe dann dazu noch, also bei John Rawls, diesem berühmten Gerechtigkeitsphilosophen. Also
Bild hängt ja in dem Büro.
Das Bild hängt bei mir im Büro, habe ich also noch gehört. Ich war Fellow in einem Programm für Ethik, also per Ethics and the Professions, hatte also dann auch dann promoviert bei Marsha Sen, also alles zu Gerechtigkeitsthemen. Und über diese Beschäftigung, das Unrecht in Amerika zu sehen, aber auch die Chancengleichheit also zu bewerten und die Exposition zu Rawls und Marsha Sen hat dazu geführt, dass ich also immer mehr Sozialdemokrat geworden bin. Und dann bin ich, also als ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, auch Mitglied der SPD geworden.
Warum sind Sie damals eigentlich in die CDU eingetreten?
Das war eigentlich sogar relativ spät. Ich war vorher Stipendiat der Adenauer-Stiftung. Ich hatte damals noch keine Parteimitgliedschaft oder irgendwas vorzuweisen. Aber ich bin dann durch diesen geprägten Hintergrund bin ich also wahrscheinlich eingetreten. Das war noch das hat sich noch aus der Jugendsozialisation, wenn ich mal sagen will, so ergeben. Aber wie gesagt, das war nicht stabil und nach den Jahren in Amerika bin ich dann klassisch Sozialdemokrat geworden. Das habe ich auch nie bereut.
War Ihr Elternhaus politisch? Ihr Vater, war der Mitglied in der Partei?
Nein, Eltern waren politisch sehr interessiert. Wir haben also sehr viel über Politik gesprochen, in der Tat. Wir waren aber nicht Mitglied einer Partei. Und ich glaube, dass auch meine Eltern in gewisser Weise den Weg ein Stück weit, ohne dass wir darüber je groß gesprochen hätten, mitgegangen sind, dass sie eigentlich aus einer christlichen Arbeiterfamilie kommend immer sozialdemokratischer geworden sind, weil eben so viel ungerecht offenkundig ist.
Die Zeit in Amerika, haben Sie sich da auch mal verliebt? Oder haben Sie nur gearbeitet oder studiert?
Ich habe dort auch nicht nur gearbeitet. In der Tat, ich habe damals meine Frau kennengelernt, mit der ich vier Kinder habe. Wir haben uns dort kennengelernt. Sie war sie hat dort auch studiert, war eine sehr begabte Epidemiologin und wir haben uns dort kennengelernt.
Und sind dann gemeinsam zurückgegangen.
Ihr hat dann leider nicht gehalten, aber tatsächlich, wir haben uns dort kennengelernt und sie war auch eine sehr gute Wissenschaftlerin und wie gesagt, sind dann nach Deutschland zurückgekehrt, aber die Ehe ist dann kollabiert.
Um es mal salopp zu sagen, Sie sind ja ein ziemliches Brain, ziemlicher Überflieger, also Sie hätten ja auch in der Medizinkarriere gemacht, garantiert. Warum kam dann der Wechsel, dass Sie sagen, Sie gehen in die Politik?
Zunächst habe ich ja tatsächlich in der Wissenschaft gearbeitet. Ich habe ja dann den Lehrstuhl bekommen für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie, die beiden Bereiche, die mich immer interessiert haben, die Wissenschaft der Ursachen von Krankheiten, Epidemiologie.
An der Uni in Köln?
An der Uni Köln und eben die Gesundheitsökonomie. Wie setzt man das um in Politik, in ökonomische Anreize, wie verändert man das Gesundheitssystem? Und ich wollte ja eigentlich von Anfang an Einfluss haben auf die Gesundheit der Bevölkerung. Ich wollte helfen, dass es zum Beispiel weniger Krebserkrankungen gibt, dass man Krebs besser behandeln könne und so weiter. Von daher war mein Weg eigentlich sehr konsequent. Zuerst habe ich vorgehabt, das als einzelne Acht zu machen. Ich wollte beispielsweise in Texas Herz- und Thoraxchirurg werden, bin aber dann zu der Überzeugung gekommen, dass über die Epidemiologie die Ursachenbekämpfung der Krankheiten viel wirksamer wäre, als wenn wir jeden Tag operieren. Also am Ende eines Tages, wenn wir da also den Tag hinter uns gebracht hatten, fiel mir zum Beispiel auf, dass 9 von 10 Eingriffen, die wir gemacht hatten, eigentlich vorbeugbar gewesen wäre. Zu viel Rauchen, Herzkrankheiten, das in Texas eine große Rolle gespielt hat, San Antonio, Messerstechereien, also die Lunge verletzt haben, Schussverletzungen waren keine Seltenheit, damals schon in Texas, also die Leute hatten schlechte Cholesterinwerte, hatten Schlaganfälle bekommen oder Herzinfarkte. Somit vieles von dem, was wir machten, war vorbeugbar. Und daher war der Wechsel in die Vorbeugemedizin zur Harvard-Uni dadurch motiviert. Habe ich dann also in Deutschland gewesen, bin mir aber immer klarer geworden, es nutzt ja nichts, wenn die Art und Weise, wie vorgebeugt werden kann, also in der Bibliothek beschrieben ist. Das muss ja irgendwie auch politisch umgesetzt werden. Und daher habe ich dann zunehmend Politik auch beraten. Ich war dann Berater von Ulla Schmidt beispielsweise oder ihrer Vorgängerin sogar, im Sachverständigenrat Andrea Fischer. Ich habe die SPD beraten. Ich habe sehr früh zum Beispiel, also vor mehr als 20 Jahren, die also elektronische Patientenakte mit angeschoben, beratend. Also ich habe also viele Beratungsaufträge damals gemacht, habe die Wissenschaft, die ich gemacht habe, versucht, beratend in die Politik zu tragen. Es war auch ein paar Mal erfolgreich mit den Fallpauschalen, die dann nachher leider nicht mehr so gut funktioniert haben, mit Programmen für die Vermeidung von chronischen Krankheiten, sogenannten Disease Management Programmen. Da hatte ich geforscht und diese Forschung ist aber dann durch Beratung zu Politik geworden. Und als ich das ein paar Jahre gemacht habe, war der Punkt da, dass ich eigentlich als Berater so politisch war, dass es nur konsequent war, dann auch in die Politik zu wechseln. Daher war der Weg zuerst einzelner Arzt war vorgesehen. Dann habe ich Vorbeugemedizin studiert. Was sind die Ursachen? Dann habe ich aber gesehen, wenn man die Ursachen kennt, dann ist das immer noch keine Umsetzung. Dann habe ich mich wissenschaftlich damit beschäftigt, wie setzt man das eigentlich politisch um? Habe es dann politisch beraten und bin dann in die Politik gegangen. Somit in mehreren Stufen immer politischer geworden.
Aber Sie hätten ja theoretisch einen Plan B. Also Sie könnten ja wieder zurück an den Lehrstuhl. Sie sind beurlaubt.
Genau, ich könnte sowohl in Boston unterrichten wie auch in Köln, genau. Ich war nie von der Politik abhängig. Das war mir auch sehr wichtig. Also es wurde auch jedem raten, der erwägt, also Politik zu machen. Also von der politischen Karriere abhängig zu sein, ist schwierig, weil man kann nie wissen, wie gehen die Wahlen aus, bekommt man Listenplätze, gewinnt man den Wahlkreis oder so etwas. Und für mich war es immer so, wenn ich gewollt hätte, hätte ich zu jeder Zeit, ich bin nur beurlaubt in Köln und habe auch in der Harvard-Uni die Möglichkeit zu unterrichten, hätte ich zu jedem Zeitpunkt in die Wissenschaft zurückgekommen.
Können Sie ja immer noch, also theoretisch, wer weiß, was passiert,
immer
aber
noch, genau,
ja, das aber lässt einen freier sein auch, oder? In seinem Handeln, in seinem Denken?
Genau, das lässt einen freier sein und für mich hat es auch den Vorzug gehabt, also ich bin also durch diese, duale Rolle immer auch gezwungen gewesen, weil ich auch gerne gemacht habe, mich weiter wissenschaftlich fortzubilden. Dadurch, dass ich zum Beispiel an der Harvard-Uni weiter die Vorlesung gebe, in Abständen natürlich, und dass ich jederzeit in der Lage sein muss, auch wieder als Wissenschaftler zu arbeiten, habe ich mein gesamtes Leben lang weiter wissenschaftliche Texte gelesen und habe mich auch also
auch
in den letzten Jahren...
Sie haben ja auch viele Veröffentlichungen gehabt, ich glaube über 300 inzwischen.
Ich habe auch nachher, ich habe jetzt vor in den letzten Jahren auch noch mal ein paar Artikel veröffentlicht, zum Beispiel also über... Also ich habe eine Interpretation, also weshalb wir in Deutschland so viele Herztote haben, mit dem Leiter der Kardiologie in Köln, Professor Baldus, zusammengeschrieben. Ich interessiere mich extrem stark für KI und also die Art und Weise, wie KI in der Medizin funktioniert und wie die Medizin verändern wird. Und da habe ich zum Beispiel einen Artikel geschrieben mit Joe Lennertz, einem Wissenschaftler von der Harvard-Universität. Also ich habe selbst in den letzten Jahren habe ich hier und da noch einen Wissenschaftler Artikel im Schweiße meines Angesichts formulieren können, aber auch um zu zeigen, dass ich im Prinzip noch wissenschaftlich arbeiten könnte.
Und ich glaube, Sie brauchen sehr wenig Schlaf.
Ja, also ich brauche vielleicht mehr, als ich habe.
Wie viel haben Sie jede Nacht?
Sehr unterschiedlich, aber ich bin leider ein Nachtmensch. Das heißt, ich arbeite tatsächlich also sehr lange noch in die Nacht hinein und in den Morgen hinein, je nachdem. Also dann kann ich mich sehr gut konzentrieren. Und im politischen Leben heißt es einfach, dass man zu wenig Schlaf hat. Weil der Rhythmus der Politik beginnt morgens. Da muss man also morgens leider schon relativ früh ran. Und aber kreative Arbeit, aber auch also das Lesen von wissenschaftlichen Texten, Büchern und so weiter und so fort, das kann ich halt am besten am späten Abend. Somit habe ich im Prinzip einen sehr unglücklichen Rhythmus. Ich mache tagsüber Politik. Also bin dann am Abend, findet mein Privatleben statt und dann habe ich aber abends, also spätabends dann oft noch Gelegenheiten, wo ich noch was lese. Und das sind dann meistens tatsächlich auch Fachartikel oder Dinge, die mich brennend interessieren. In letzter Zeit, wie gesagt, sehr viel über also künstliche Intelligenz.
Ihre Politikkollegen, fragen die Sie eigentlich ständig, wenn Sie mal irgendwie Halsweh haben oder irgendein Zipperlein, fragen die Sie dann um Rat?
In der Tat, also ich werde oft um Rat gefragt, übrigens parteiübergreifend. Und ich bemühe mich dann auch, also ich werde sowieso sehr häufig um Rat gefragt. Und das habe ich auch über die Jahre immer gemacht. Wenn mich jemand um Rat fragt, dann also gebe ich den Rat also weiter in der Regel an einen Spezialisten, beschäftige mich aber selbst auch intensiv mit dem Fall. So nutze ich jeden Fall, wo ich um Rat gefragt werde, um mich selbst tief in die Materie einzuarbeiten. Das ist für mich also immer die Gelegenheit gewesen, mein klinisches Wissen also erst einmal zu erhalten, aber auch zu vertiefen. Und das sind nicht nur Kollegen, sondern das sind auch zum Teil Leute aus dem Wahlkreis oder Leute, die ich also über Dritte kenne. Und das mache ich tatsächlich sehr systematisch. Also wenn ich jemanden, also es sei denn, die Zeit lässt es überhaupt nicht zu. Aber wenn sich jemand an mich wendet, zum Beispiel also jetzt jemand also mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs, der also dann wissen wollte, was kann man da noch machen, und ist das also sinnvoll, also diese Chemotherapie mit einer Antikörpertherapie zu kombinieren, dann also bin ich dort eingelesen, berate mich mit einem absoluten Spezialisten und dieser Spezialist gibt dann einen Rat, aber ich nutze die Gelegenheit, mich immer wieder mit diesen Fragen zu beschäftigen. Was sind die besten Behandlungen, was sind die besten Kliniken? Also dieses problemorientierte Lernen, so nennen wir das, also das machen wir auch mit den Studierenden, das mache ich jetzt bei mir selbst, wenn man so will, also am Problem orientiert, also beschäftige ich mich mit dem jeweiligen Wissensstand zu einer bestimmten Krankheit. Das mache ich seit Jahrzehnten.
Aber es ist ja auch nochmal Zeitaufwand.
Ja, es geht aber, weil ich jetzt ein bisschen auch routinierter bin, schneller und das greift ja ineinander. Also das Lesen der Studien ist, wenn man so will, die Voraussetzung dafür, also dass man sich auch mit den Fällen beschäftigt. Und ich hatte also mein ganzes Leben lang einen großen Vorteil, dass ich halt relativ schnell lesen kann, zumindest was also wissenschaftliche Literatur angeht, die lese ich zum Teil schneller als Zeitungen. Und ich kann mir Dinge auch, also wissenschaftliche Dinge kann ich mir Gott sei Dank, hoffentlich bleibt es so, kann ich mir gut merken. Im Alltag, das wird jeder hier im Ministerium bestätigen können, kann ich mir oft die Namen von Menschen, die ich schon mehrfach getroffen habe, nicht merken. Und ich habe auch schon Mitarbeiter bei einem internationalen Kongress, eigene Mitarbeiter in Boston an der Harvard-Uni nicht erkannt und habe einen meiner eigenen Mitarbeiter gefragt, wo er denn tätig ist. Also es ist nicht so, dass ich mir alles gleichermaßen gut merken kann, aber es ist verrückterweise so, dass ich mir wissenschaftliche Zusammenhänge und Texte sehr gut merken kann. Ich habe mir oft gewünscht, dass das im Alltag ähnlich gut funktionieren würde. Aber beispielsweise bei Partys, Leute, die ich sehr gut kenne, die ich vom Gesicht her bestens einordnen kann, mir fällt der Name nicht ein und wann sind wir uns noch begegnet und so weiter und so fort. Da habe ich schon die ein oder andere peinliche Situation überspielen müssen. Ich habe ein sehr asymmetrisches, System offenbar, dass ich mir, und die Studien, die brauche ich ja zum Teil für mein ganzes Leben nicht mehr. Ich lese auch Studien, da werde ich ganz sicher weder als Minister noch in irgendeiner anderen Funktion, werde ich das Wissen irgendwann nochmal brauchen. Trotzdem kann ich es mir gut merken.
Gehen Sie eher schnell zum Arzt oder gehen Sie eher gar nie zum Arzt, wenn Sie was haben, weil Sie sich ja selbst diagnostizieren können wahrscheinlich?
Also ich bin eher zurückhaltend und also bin bei vielen Dingen, das sagt man ja von Ärzten ganz grundsätzlich, das ist nicht falsch, da bin ich ein Pars pro Toto. Wir sind oft Wegweiser, die nicht mitgehen.
Sie wollten ja 2019 wollten Sie Parteivorsitzender werden der SPD. Sie haben es nicht gewählt worden. Wie gehen Sie mit Niederlagen? Oder warum wollten Sie das damals werden? Und wie gehen Sie mit Niederlagen um? Können Sie gut mit Niederlagen umgehen?
Ich wollte damals die SPD stärker nach also links schieben, zusammen also mit dem Versuch, die SPD, das war mir fast noch wichtiger, ökologischer aufzustellen. Und damals sind Olaf Scholz in unseren Teams also angetreten. Wir haben es beide nicht geschafft. Dann haben ja also Saskia Esken und Walter Borjans es geschafft. Aber tatsächlich war der Grundgedanke, eine programmatische Neuausrichtung der Partei stärker auch die ökologischen Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin gut mit der Niederlage klargekommen. Ich bin normalerweise ein relativ guter Verlierer, wenn die Bedingungen also fair sind. Und im Großen und Ganzen war das damals ein fairer Wettstreit. Von daher also habe ich damit gut leben können und also habe da auch nicht nachgekartet und habe sehr schnell dann auch gut zusammengearbeitet mit Saskia Esken und Walter Borjans. Und sie sind definitiv also das bessere Team dann auch gewesen. Von daher ist es vielleicht ganz gut so gewesen, dass die beiden damals gewonnen haben.
Aber mit Niederlagen umzugehen, da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zum Sport. Da ist man es ja auch gewohnt, mit Niederlagen umzugehen. Genau. Können Sie da gut verlieren am Tischtennis?
Ich verliere ungern, kann mich aber dann mit der Lage abfinden. So ist es. Ich kann sehr ärgerlich werden, wenn ich also Punkte verliere, die ich eigentlich nicht hätte verlieren sollen. Das ist für mich, also ich ärgere mich, also ich bin sehr selbstkritisch und kann mich super also ärgern. Ich ärgere mich fast nie über den Gegner und fast immer über mich selbst.
Ich glaube, da lernt man auch ein bisschen von seinen Kindern, oder? Sie haben ja 5 Kinder. Haben Sie die früher gewinnen lassen beim Spielen oder beim Sport?
Also wir haben nie gegeneinander gespielt. Ich spiele auch jetzt nie, auch beim Tischtennis, gegen Freunde. Also ich spiele zum Beispiel sehr häufig mit Günther Wallraff, aber ich spiele nicht gegeneinander. Also gegen Freunde und auch gegen die eigenen Kinder möchte ich nicht spielen, weil ich glaube, da sollte es einfach immer ein Miteinander sein und also das mache ich nicht.
Wollten Sie immer schon Kinder haben? Also wollten Sie immer Vater werden?
Ja, in gewisser Weise ja.
Weil 5 Kinder, da lernt man, also ich weiß nicht, wie alt sind die jetzt von bis?
Die älteren Kinder sind alle erwachsen. Ich habe nur noch eine Tochter, die ist jetzt 17, die noch nicht erwachsen sind. Alle anderen Kinder sind Erwachsene.
Wie ist Karl Lauterbach als Vater?
Ich habe ehrlich gesagt also wenig Zeit und habe auch nicht mehr zu allen Kindern noch Kontakt, muss man sagen. Das hängt aber damit zusammen, wie die Ehe damals auseinandergegangen ist. Aber ich versuche die Zeit, die ich habe, auch mit den Kindern zu verbringen.
Man lernt ja auch, also umgekehrt, ne? Kinder lernen was von den Eltern und ja. Eltern lernen was von den Kindern.
Genau so ist es, genau. Ja.
Aber sagen die Kinder Papa? Oder?
Ja, also die älteren Kinder natürlich nicht, aber die jüngeren ja.
Was Sie so alles erzählen, was Sie so machen, also sehr, sehr viel arbeiten, sehr viel lesen. Sie sind ja jetzt in einer neuen Beziehung. Ich glaube, ich habe Sie beim Bundespresseball ja auch zusammen gesehen mit Ihrer Partnerin. Nehmen Sie sich denn heute vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Liebe, als es noch in jungen Jahren möglich war? Oder als Sie es zu schätzen gewusst haben, wie wichtig die Liebe ist?
Also ich versuche mein Bestes natürlich, das ist gar keine Frage. Ich habe allerdings auch die neue Partnerin Elisabeth Nea, ist ja selbst auch, also nicht nur berufstätig, sondern sehr erfolgreich und also ist Leiterin einer großen Stiftung und also hat auch selbst sehr viele Termine. Somit hat sie viel Verständnis für die Zeitnöte und wir kannten uns ja auch schon sehr lange, bevor wir ein Paar wurden. Von daher ist die Situation da eine günstige, weil also sie hat auch also große Projekte, wichtige große Projekte und also wir haben Verständnis, wenn es mal zeitlich gerade nicht geht.
Aber trotzdem plant man ja wahrscheinlich auch mal einen Urlaub oder einfach, dass man so kleine Zeitfenster hat.
Genau, wir haben auch gemeinsame Hobbys. Genau, wir sind beide zum Beispiel begeisterte Kinogänger und wir interessieren uns sehr auch für also Politik natürlich. Somit also haben wir gemeinsame Interessen, aber auch viel Verständnis füreinander.
Und wer kocht, wenn Sie zusammen sind?
Also ich bin alles, aber kein Koch. Also in der Tat, niemand also würde gerne von mir bekocht werden. Und daher also ist das etwas, was ich definitiv nicht bieten kann, sondern ich kann allenfalls zum Essen einladen. Aber wenn ich selbst koche, ist das also, das ist kein Genuss für irgendjemanden.
Sie sind ja Pesketarier, oder?
Genau, ich bin Pesketarier seit über 30 Jahren. Und
kein Zucker und kein Salz, oder?
Genau, ich esse keinen Zucker. Zucker esse ich natürlich, genau. Ich esse keinen Salz. Also in allem ist ja etwas Salz drin. Also Natrium ist ja ein Elektrolyt, was also vom Gemüse bis hin, also in der Kartoffel, also im Fisch auch enthalten ist. Aber ich setze kein Natrium zu. Das heißt, alle Konserven sind somit für mich nicht genießbar. Und also es wird auch nichts mit Salz gekocht in dem Sinne. Das mache ich auch seit sehr, sehr langer Zeit. Das hängt damit zusammen, dass damals Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Studien gemacht worden sind, auch an der Harvard-Universität, zur Bedeutung von Salz für die langfristige Entwicklung der Gesundheit der Gefäße. Und damals habe ich damit angefangen, kein Salz zu essen und habe es auch sehr konsequent durchgehalten.
Dann ist es aber schwierig, wenn man sie einlädt zum Essen, oder? Wenn man kocht für sie, weil entweder man kocht halt ohne Salz oder weil die Geschmacksnerven sind ja bei Ihnen wahrscheinlich extrem ausgeprägt.
Genau, das ist ein Problem, aber ich kündige das vorher an. Ich sage aber auch immer, wenn das zu aufwendig ist, dann verzichte ich lieber, als dass ich Umstände mache. Für mich ist es kein Problem, wenn das dann nicht geht, wenn ich dann also einfach beim Wein bleibe. Also mir ist es lieber, alle haben einen kulinarischen Genuss und ich sitze dabei und also gönne das jedem bei einem Glas Wein, als dass ich dort alle dazu zwinge, salzlos zu essen. Somit also bin ich da sehr flexibel und also wenn das also bei Einladungen zum Beispiel ein Problem ist, kündige ich sofort an. Ich esse dann vorher schon etwas, alles gut.
Auch wenn Sie Hunger haben, ist egal.
Also ich esse dann vorher etwas aber das ist für mich auch einfach kein Problem. Ich mache das sehr konsequent, ich finde das auch kein Problem. Es gibt sehr viele Menschen, die haben ganz andere Probleme beim Essen, wenn sie zum Beispiel eine starke Allergie haben und
das
so
stimmt,
etwas.
Ja.
Für mich ist das einfach nur ein Verzicht, der mir aber nicht schwerfällt.
Ich sehe Sie, ich habe Sie jetzt vom Bild ein Herz für Kinder Sommerfest, habe ich Sie ja gesehen. Und da haben Sie ein Glas Rotwein auch getrunken. Und das finde ich immer sehr schön, dass auch Sie ein kleines Laster haben. Weil so ganz ohne Lebensfreude, finde ich, ist es immer schwierig. Aber ist das Ihr einziges Laster, Laster in Anführungszeichen, dass Sie mal ein Glas Rotwein trinken? Oder?
Also zunächst einmal, ich trinke sehr regelmäßig Rotwein. Also das ist für mich ein Genuss, den habe ich immer auch in Maßen betrieben. Ich betrinke mich nie, also das mache ich nie. Also ich höre quasi nach dem zweiten Glas höre ich schlagartig auf. Ich trinke nie mehr als zwei Glas Rotwein. Also so kommt es nicht vor, dass ich mich betrinke. Aber in der Tat, jeder Mensch hat Laster und das ist auch richtig so. Aber mit diesem sollte man auch nicht unbedingt kokettieren.
Aber weil Sie vorhin gesagt haben, Zucker essen Sie, also mal eine Nachspeise, das ist schon
erlaubt.
Ja,
sehr gerne. Das ist gar kein Problem. Ich bin jetzt kein Gesundheitsapostel in dem Sinne, dass ich mich nur unter Gesundheitsaspekten ernähre. Das gibt es ja auch, das geht ja heute zum Teil ins Extrem. Sondern ich ernähre mich eigentlich recht, wenn man sagt, ich esse kein Fleisch und kein Salz, aber sonst bin ich relativ liberal. Gehe auch sehr gerne aus Essen. Und die Restaurants, die ich regelmäßig besuche, sind schon darauf eingestellt, salzlos zu kochen und würzen dann auf eine andere Art und Weise, zum Teil sehr raffiniert. Von daher entgeht mir auch kulinarisch gar nicht, sondern ich gehe gerne gut essen, auch sehr regelmäßig und habe gar keine Probleme, in Großstädten wie Köln, Berlin oder Boston oder auch New York dann also auch kulinarisch wirklich etwas geboten zu bekommen, auch wenn es saßlos ist. Das ist für die Köche zum Teil eine gern angenommene Herausforderung. Ein guter Koch hat überhaupt kein Problem, etwas durch andere Gewürze besonders also geschmackvoll herzurichten, wenn er weiß, das ist jemand, der das zu schätzen weiß. Und das ist ja also bei mir der Fall.
Haben Sie so eine Leibspeise? Gibt es irgendwas, was Sie besonders gern mögen?
Also ich esse sehr gerne unterschiedliche Gemüsegerichte mit Fisch. Also ich bin leider, muss man sagen, ein begeisterter Thunfischesser. Ich esse sehr, sehr gerne Thunfisch. Also medium rare Thunfisch, also gerne mit einer Sesamkruste und also dazu unterschiedliche Gemüse und einen feinen Salat vorab. Das ist eine Köstlichkeit. Das ist natürlich wegen der Überfischung der Thunfische nicht gerade also vorbildlich, aber ich esse sehr gerne Thunfisch. Als Kind habe ich übrigens mit Begeisterung Fleisch gegessen, also vom Dorf kommend und damals also der viele Sport. Damals war Fleisch quasi für die Arbeiterkinder der Inbegriff des gesunden Essens. Daher sind wir mit Wurst und Fleisch groß geworden. Der Fleischverzicht ist mir 1000-mal schwerer gefallen als der Salzverzicht.
Aber Fleischverzicht haben Sie dann gemacht?
Aus ökologischen Gründen. Damals, also in den 80er Jahren, war schon klar, dass wir unfassbar viel Energie verbrauchen für also die Herstellung von Fleisch. Also Sie haben ja 5 oder 6-mal so viele Kalorien schon verfüttert, um die gleiche Kalorienzahl dann als Fleisch auf dem Tisch zu haben. Und damals sind ja noch sehr viel mehr Menschen an Hunger gestorben. Daher war es für mich damals also ein Gebot, ein ethisches Gebot, dass man also auf Fleisch verzichtet, weil die also Kalorienbilanz von also Fleisch so schlecht war und in Anbetracht der Armut wollte ich da vorbildlich sein. Es hatte damals mit der CO2-Belastung durch die also Fleischgewinnung also gar nichts zu tun. Das war damals noch gar nicht so klar. Mhm. Aber in den 80er Jahren, ich glaube 87 oder 88, habe ich also aufgehört, Fleisch zu essen. Als Hauptargument, dass einfach die Kalorienbilanz so negativ war, dass wir einfach, also das war nicht vertretbar, dass so viel also an Energie verbraucht wird, um Fleischenergie zu produzieren. Das hat auch noch nicht mal zu sehr mit den gesundheitlichen Aspekten zu tun, sondern es war eigentlich also ein, wenn Sie so wollen, Welthunger, also Einsatz, der mich damals bewegt hat.
Aber Sie essen generell gerne Fleisch. Also Sie haben jetzt nicht aufgehört, weil Sie es nicht mögen.
Nein, gibt Fleisch, ja Menschen, ich habe sehr gerne Fleisch gegessen. Als Kind, als Jugendlicher, auch noch im Studium, also in den ersten Studienjahren, habe ich sehr gerne Fleisch gegessen. Salami, Schinken und so weiter, also alles also sehr gut. Daher ist der Fleischverzicht mir sehr viel schwerer gefallen als der Salzverzicht.
Lachen Sie gern?
Ja, also ich lache gerne. Also wenn
so richtig laut von Herzen? Können
ja,
Sie lachen?
Genau. Also ich kann gut lachen, wenn es also etwas zu lachen gibt. Aber also genau, ich lache, ich bemühe mich auch, also Humor zu würdigen und zu zeigen, wo immer möglich. Ich glaube, Humor macht diese schwierigen Zeiten, in denen wir leben, leichter.
Sie haben ja, ich glaube, es war im Sommer 2022, haben Sie auch bei so einem Comedy-Projekt mitgemacht von Amazon Prime damals und haben sich ja auch von der, haben sich coachen lassen von der Hazel Brugger. Oder? Es war doch Hazel.
Genau, Hazel Brugger hat mich damals gecoacht und es war also sehr viel Spaß gemacht. Also tatsächlich. Also bin ich da auch einigermaßen gut klargekommen. Also es war noch nicht mal so, dass ich Schwierigkeiten hatte. Und also wir haben das ja gemacht. Ich habe damals ja noch kokettiert, dass das einfach sehr lukrativ ist. Und Hazel Brugger sollte mich damals also entdecken und coachen. Ich habe dann tatsächlich für den Auftritt also 20.000 Euro bekommen oder mehr sogar. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe das Geld gespendet. Aber also der Scherz war damals der, also wenn ich das Talent jetzt ummünzen könnte, dann also käme ich groß raus. Und Hazel Brugger ist eine fantastische also Comedian, also Person, aber auch ein guter Coach. Und sie hat dann, also wir haben viel Spaß gehabt, also mich zu entwickeln zu einem, also zu einem Stand-up-Comedian, der damit richtig was verdienen würde.
Ich finde ja Hazel Brugger, ich finde überhaupt LOL sensationell. Gucken Sie das? Da ist ja Hazel, da ist ja Hazel auch dabei. Also ich finde das sensationell, ich kann mich kaputt lachen.
Ja, viel zu wenig. Sie ist einfach eine total trockene, humorvolle Person. Und wir haben uns blendend verstanden. Leider, also kann ich das jetzt wenig machen, aber es war damals wirklich amüsant. Ich habe mich damals richtig reingekniet und wollte auch eine gute Performance dann für dieses Geld bringen. Ich bringe das noch sehr gut in Erinnerung.
Welchen Traum haben Sie noch?
Ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist eigentlich mein Traumberuf. Ich bin eigentlich also immer gerne Gesundheitspolitiker gewesen, mache das aus Überzeugung. Der gesamte Weg war ja quasi über das Medizinstudium, die also Vorbeugemedizin, Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitikberatung, also dann Parlamentarier, jetzt Minister. Das ist ja eigentlich genau, was ich mir gewünscht hätte. Und somit bin ich jetzt in meinem Traumberuf angekommen und ich hoffe, dass wir einfach diese also Legislaturperiode nutzen können. Daran arbeite ich ja, um ein paar grundlegende Reformen zu machen. Unser gesamtes Krankenhaussystem muss also neu aufgebaut werden. Da stehen wir also mit dem Rücken zur Wand. Und wir müssen Deutschland vorbereiten für die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Das ist mein größter Traum, dass ich das also noch hinbekomme, dass wir Deutschland so ausrichten, dass wir für die Versorgung und für die Forschung die künstliche Intelligenz so einsetzen können, dass wir Therapiedurchbrüche haben. Denn wenn wir das schaffen, dann wird es uns gelingen, bei Alzheimer-Demenz, bei Parkinson, bei Krebskrankheiten, bei Multiple Sklerose, bei vielen Krankheiten, wo wir jetzt noch keine Heilung haben, eine Heilung zu finden. Künstliche Intelligenz wird die Medizin dramatisch verändern. Also die Veränderung ist so ausgeprägt, dass man die Medizin in 20 Jahren im Vergleich zu heute nicht wiedererkennen wird. Und Deutschland so aufzustellen, dass wir da ein internationales Schwergewicht sind und dass wir einen Beitrag leisten zu dieser neuen Forschung und diese neue Art der Medizin auch für unsere Bürger unabhängig vom Einkommen allen zur Verfügung stellen können. Das ist mein Traum, daran arbeite ich.
Fahren Sie jetzt in Urlaub eigentlich?
Genau, ich fahre mit zwei Töchtern und einer Nichte fahren wir wieder weg. Das haben wir auch die letzten Jahre gemacht und also es ist ein Standardurlaub. Also ich bezahle. Dafür gibt es zeitweise ein Kulturprogramm. Und wenn also die Töchter und die Nichte das Kulturprogramm dann mit mir überstanden haben, dann also geht's plötzlich also in den angenehmen Teil des Urlaubs für die anderen über und also so verbringen wir die Zeit.
Welches Land?
Diesmal in Frankreich. Letztes Jahr waren wir in Italien, davor waren wir in Frankreich. Das wechselt meistens also zwischen diesen beiden Bestimmungen und diesmal in Südfrankreich.
Aber Ihre Partnerin kommt nicht mit.
Also wir fahren danach noch mal weg, aber bei diesem Urlaub, das ist der klassische Töchter-Nichte Urlaub, den also verbringen wir klassischerweise zu viert.
Letzte Frage: Wären Sie gerne mal verheiratet?
Das lasse ich unkommentiert. Das würde ich definitiv nicht öffentlich sagen.
Okay, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.